wenn ich mir natürlich, sagen wir mal, ab dem 50. Lebensjahr schon den Knochenbruch zugezogen habe, dann sollte man hellhörig werden. Natürlich kann man sich auch so mal was brechen, aber wenn man bei dem Sturz aus dem Stand, also auch beim Ausrutschen auf Glatteis oder beim Stolpersturz, sich etwas bricht, dann sollte man schon sehr hellhörig sein, ob das nicht auch was mit einer verminderten Knochenqualität zu tun hat.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und in Deutschland leben mindestens 6 Millionen Menschen mit der Diagnose Osteoporose. Eine Krankheit, die nicht selten zu spät erkannt wird, beziehungsweise nicht richtig behandelt wird. Auf welche Symptome man da achten sollte, wie eine Behandlung aussieht und was Betroffene vielleicht vermeiden sollten, das klären wir in dieser Folge zusammen mit Professor Dr. Ralf Schmidtmeier vom Dachverband Osteologie und Arzt am LMU-Klinikum. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Sie sind gesund, Sie sind fit, Ihre Knochen sind in Ordnung, nehme ich an.
Ich gehe davon aus, ja, zumindest gehe ich von einem niedrigen Risiko aus, ja.
Okay, ja, wieso Sie das so tun, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Bevor wir das tun, was ist denn Osteoporose genau, um uns erstmal alle auf einen Wissensstand zu bringen?
Ja, die Frage klingt banal, ist sie aber gar nicht, weil so ganz genau, es gibt zwar eine Definition, die darauf beruht, dass die Knochenmasse, also die Knochendichte und die Knochenqualität abnimmt, mit dem Ergebnis, dass der Knochen eine höhere Bruchgefahr hat. Und für den Patienten bedeutet es, dass er oder die Patientin, dass sie irgendwann vermehrt Knochenbrüche bekommt. Und die Knochenbrüche haben natürlich, vor allem wenn man etwas älter ist, dann auch zum Teil gravierende Folgen, also chronische Schmerzen, Immobilität, angewiesen sein auf Hilfsmittel und so weiter. Also das sind die Folgen. Und letztlich beginnt es aber, in der Mitte dieser ganzen Definition besteht eben das Bruchrisiko. Also jemand, der ein erhöhtes Risiko hat, sich etwas zu brechen, hat eigentlich eine Osteoporose.
Und wie kommt es dazu? Ist das erblich bedingt oder?
Ja, das ist völlig richtig. Das kann erblich bedingt sein. Also wenn die Mutter oder der Vater schon eine schwere Osteoporose hatte oder eine Oberschenkel-Halsfraktur, dann ist das ein absolut relevantes Risiko. Dann spielt natürlich das bisherige Leben eine Rolle. Also wenn man gesund ist und als Kind viele Spielsportarten macht, viel draußen ist, normal isst, nicht untergewichtig ist, dann baut sich der Knochen auch gut auf. Wenn man da dran bleibt im Leben und körperlich aktiv bleibt, dann bleibt der Knochen auch ziemlich stabil. Außer es kommt eben was dazwischen. Bei den Frauen kommt ja dann leider irgendwann der Östrogenverlust mit der Menopause dazwischen, sodass wir auch ein Geschlechterverhältnis von etwa 9:1 haben, also 9-mal so viel betroffene Frauen als Männer.
Und da Sie ein Mann sind und sich als Kind anscheinend gut bewegt haben, gehen Sie davon aus, dass Ihr Risiko gering ist, oder?
Das war so meine Prophezeiung, ja, dahingehend, ja, und ich noch mittelalt zumindest bin. Wobei mittelalt fühlen sich natürlich alle, darf man nicht nur darauf beruhen. Man muss sich schon überlegen, was hat man für Risikofaktoren und macht es nicht Sinn, mal nachzugucken.
Ja, was sind denn Anzeichen oder Symptome, dass man vielleicht mal schon so darauf hindeutet, dass da was sein könnte? Wie kann man das schon vielleicht selbst erfühlen?
Also wenn ich schon irgendwie die Osteoporose in der Familie habe, wenn ich mir natürlich, sagen wir mal, ab dem 50. Lebensjahr schon den Knochenbruch zugezogen habe, dann sollte man hellhörig werden. Natürlich kann man sich auch so mal was brechen, aber wenn man bei dem Sturz aus dem Stand, also auch beim Ausrutschen auf Glatteis oder beim Stolpersturz, sich etwas bricht, dann sollte man schon sehr hellhörig sein, ob das nicht auch was mit einer verminderten Knochenqualität zu tun hat. Und dann gibt es ganz viele Krankheiten, die damit zusammenhängen, neurologische Erkrankungen, Hormonerkrankungen. Es gibt Lebensweisen, Rauchen und Alkohol ist nicht so richtig gesund für den Knochen. Also es gibt eine Menge von Risikokonstellationen.
Aber sprechen wir denn dann nur über das, was bricht, oder hat man auch sonst Schmerzen?
Na, man hat eigentlich keine Schmerzen. Es ist eigentlich so ein bisschen ein Mythos, dass Osteoporose wehtun würde. Osteoporose tut erst weh, sobald man sich etwas bricht. Und natürlich verheilen Brüche auch, jetzt der Unterarmbruch verheilt zu 99% folgenfrei, aber es gibt eben auch Brüche, zum Beispiel die Brüche der Wirbelsäule, die wir ja sehr fürchten. Da wird man dann einfach kleiner, immer kleiner, und dann sind die Muskeln zu lang für die Wirbelsäule und dann verkrampfen die sich immer und dann entstehen chronische Schmerzen. Also da kann dann die Osteoporose auch dauerhaft schmerzhaft sein. Aber bis zum Knochenbruch tut es eigentlich leider in Anführungsstrichen nicht weh. Und deshalb wird es halt leider sehr, sehr oft sehr viel zu spät erkannt.
Ja, Sie haben jetzt gerade gesagt, man wird kleiner. Ist das auch eines Anzeichen, wo man irgendwie hellhörig
ist? Das wäre ein Anzeichen, ja, genau. Es gibt ja auch noch andere Gründe, warum man im Alter kleiner werden kann, weil die Bandscheiben nicht mehr so elastisch sind. Aber wenn man merkt, man hat eine deutliche Körpergrößenhöhenminderung, dann sollte man da schon mal drauf gucken. Das kann eben ein Vorbote sein, ein milder Vorbote auf dann doch schwerwiegende Brüche.
Was passiert denn da dann genau also in unserem Körper? Was steckt da sozusagen hinter?
Es steckt halt einfach dahinter, dass eigentlich der Knochen ist ja ein wundervolles Organ, das sich praktisch den Bedingungen immer anpasst. Es ist ja kein toter Kalkklotz, den wir da im Körper haben. Also was passiert ist, dass normalerweise im Leben Knochenaufbau und Knochenabbau sich immer die Waage halten und irgendwann überwiegt der Knochenabbau, den Knochenaufbau und dann wird es halt immer weniger. Und deshalb kann man schon viel dafür tun, einfach den Knochenaufbau stabil zu halten, eben durch körperliche Aktivität, durch gesunde, kalziumreiche Ernährung kann man versuchen, dass der Knochenaufbau immer noch aktiv bleibt. Und den Knochenabbau, das sind häufig diese Situationen, die ich besprochen habe, das sind Krankheiten, das sind genetische Dispositionen, kann man häufig, oder eben die Menopause bei der Frau, das kann man häufig nicht so richtig letztlich beeinflussen.
Gibt es denn Bereiche im Körper, die, sag ich mal, besonders davon betroffen sind, wo man sagt, oh, da liegt so der Schwerpunkt?
Was nicht so typisch ist, das sind zum Beispiel Brüche der Finger oder der Zehen oder des Sprunggelenks oder des Schädels zum Beispiel, das sind nicht so typische Brüche. Die ganz typischen Brüche ist tatsächlich der Unterarmbruch, wenn man stürzt und sich so abstützt. Das passiert zwar auch Kindern, aber das Risiko nimmt halt bei einem schwachen Knochen dann massiv zu. Und die gravierendsten Brüche sind eben der Oberschenkelhalsbruch und der Wirbelkörperbruch. Das sind die gravierendsten, weil wir von denen wissen, dass sie die schwersten und dauerhaftesten Folgen für die Patienten haben.
Ja, Oberschenkelhalsbruch kennt man vor allen Dingen mal im Zusammenhang mit älteren Leuten. So von wegen, wenn sie den haben und nicht mehr aufstehen können, dann sieht es immer schlecht aus. So, das ist so meine Assoziation damit.
Absolut ist die richtige Assoziation und das ist letztlich tatsächlich so, dass die sehr, sehr, sehr spät auftreten, aber die sind ja häufig dann, wo, und das wissen wir ja auch, wo mehr als die Hälfte dann danach letztlich ins Pflegeheim muss. Und das ist ja eben das, was wir uns ja alle nicht wünschen. Wir wünschen uns ja irgendwie mit 85 noch in die Berge gehen zu können und das wünschen wir uns alles nicht. Und da muss man halt ein bisschen früher vorbeugen, als wenn es dann zu dem Bruch gekommen ist, weil dann ist es echt schwierig. Dann hat man auch die Ressourcen halt einfach nicht mehr mit 85 sich davon zu erholen.
Und es gibt jetzt wirklich sonst keine Schmerzen, die irgendwie Vorboten sind, wo man irgendwie auch hellhörig wird, dass, ach, das könnte irgendwie mit Osteoporose zusammenhängen. Das gibt es dann so in dem Maße nicht?
Die gibt es eigentlich nicht. Nein, es gibt tatsächlich nur die Risikokonstellationen, die man erkennen muss. Die man deshalb erkennen muss, weil man sonst diesen Prozess, der ja sehr schleichend vor sich geht, einfach nicht aufhalten kann und ihn dann einfach wirklich erst zu spät bemerkt. Ja.
Aber Sie sagen jetzt, es schreitet langsam voran. Also was heißt jetzt langsam? Wie entwickelt sich so diese Krankheit?
Eigentlich natürlich eher über Jahre bis Jahrzehnte, wobei es natürlich auf den Typ der Osteoporose ankommt. Es gibt natürlich auch schon sehr junge Menschen. Es gibt auch 20-Jährige mit Osteoporose. Bei denen ist aber dann irgendwas. Also entweder sie haben dann eine verursachende Erkrankung. Wir nennen das dann eine sekundäre Osteoporose. Oder sie haben sehr viel Cortison eingenommen. Oder sie haben andere Konstellationen, zum Beispiel junge Mädchen, die nie ihre Regelblutung bekommen haben, die entwickeln praktisch nie einen richtig guten Östrogenspiegel. Also das sind dann so Risikokonstellationen, die man dann auch anders behandelt als jetzt die klassische postmenopausale Osteoporose, die wir so kennen. Wichtig ist, der Mann ist schon auch betroffen. Der Mann ist leider hier, weil dieses Geschlechterverhältnis 9:1 ist, rechnet halt keine Ärztin und kein Arzt damit, dass auch ein Mann eine Osteoporose haben könnte, sodass die Unterversorgung der Patienten, der Männer, eigentlich mindestens so groß ist wie die der Frau, eigentlich noch ein bisschen größer.
Also dann merke ich das auch wirklich erst, wenn ich das habe, wenn ich mir häufiger mal was gebrochen habe, dass man sagt, ah, guck mal, das war jetzt schon auffällig, dann erst deutet das darauf hin?
Genau, das ist das Ergebnis der Osteoporose und das ist das klinische Bild der Osteoporose. Und früher, vor 20 oder 30 Jahren, hat man gesagt, naja, warten wir halt mal ab und wenn sich jemand dreimal was gebrochen hat, dann schauen wir mal weiter und dann machen wir eine Osteoporoseabklärung. Davon sind wir halt heute abgekommen. Das ist ja wie wenn Sie sagen würden, wir warten mal, ob jemand drei Herzinfarkte und einen Schlaganfall hatte, dann beginnen wir mal, das Cholesterin zu senken. So funktioniert halt unser Gesundheitssystem nicht, beziehungsweise funktionieren so die erfolgreichen Gesundheitssysteme nicht. Also der Erfolg von Gesundheitssystemen beruht eigentlich meistens auf der Prophylaxe, weil die Prophylaxe und die Früherkennung in aller Regel besser sind als die Therapie im Spätstadium. Das betrifft nicht nur die Osteoporose, sondern viele andere Krankheiten auch.
Hat das denn zugenommen, Osteoporose, würden Sie sagen, im Laufe der Zeit, oder ist das eher gleichbleibend?
Nein, das wird massiv zunehmen. Also es nimmt zu und es wird natürlich massiv zunehmen, weil wir natürlich eine alternde Gesellschaft sind und das wird uns, würden wir vom Dachverband postulieren, in eine wirklich schwierige gesundheitliche Situation bringen, wenn wir nicht jetzt auch hier Maßnahmen ergreifen. Und Sie wissen den demografischen Wandel, die Boomer-Generation, die jetzt noch ziemlich fit ist. Und die Boomer-Generation wäre jetzt auch die Bevölkerungsgruppe, die ich am ehesten jetzt ansprechen würde, wo ich sagen würde, für die sind ja jetzt noch relativ fit und die könnten jetzt noch 20 Jahre lang echt was tun und würden dann, glaube ich, sogar die ganze Gesellschaft entlasten, weil wir ja gar nicht wissen, was wir mit denen allen tun, wenn die alle hilfsbedürftig werden. Also es wäre ein guter Beitrag für sich selbst und für die Gesellschaft auch, wenn die Boomer-Generation jetzt hier vorantritt und sich um die Osteoporose kümmert.
Einen umgangssprachlichen Ausdruck habe ich noch gefunden im Vorfeld: Witwenbuckel. Ist das etwas, was man im Zusammenhang mit Osteoporose verwendet? Ist das alter Kram oder sagen Sie, nee, das hat schon noch seine
Berechtigung? Ja, das ist ja wie mit vielen Dingen, das kommt halt so aus Medizinlehrbüchern. Das sind aber die Dinge, die wir natürlich verhindern wollen. Ja, der Witwenbuckel ist eben, wenn man sich ganz viele Wirbelkörper gebrochen hat, dann wird man ganz krumm. Das ist eigentlich etwas, was wir heute nicht mehr sehen wollen. Leider gibt es das ab und zu noch. Also wir sehen den Witwenbuckel noch. Das ist aber das Maximalstadium der Osteoporose, das wir eigentlich verhindern wollen. Ja. Und dass das wehtut und dass das einschränkt im Alltag, das können Sie sich vorstellen.
Hat jetzt aber nichts mit dem, ich sage jetzt mal, Handybuckel zu tun, weil man immer so nach unten guckt.
Nee, aber der wird auch noch kommen, ja. Wobei ich da eher das Risiko sehe, eben tatsächlich an dieser, jetzt haben wir über die Boomer geredet, jetzt reden wir über die noch Jüngeren, da habe ich auch meine Bedenken, wo sich natürlich einfach durch die Benutzung der digitalen Geräte einfach die Bewegung abnimmt, glaube ich. Das ist ja auch messbar, dass die abnimmt. Und das wird aber dann eher ein Problem in 40 bis 50 Jahren sein. Aber da wird auch nochmal ein Problem, was die Knochengesundheit angeht, auf uns zukommen.
Dann lassen Sie uns darüber sprechen, was ich denn mache, wenn ich Osteoporose habe. Also wie sieht eine Behandlung oder Therapie oder wie auch immer man das bezeichnen will, denn dann aus?
Also das Wichtigste ist, dass man versucht, Risikofaktoren, die vorhanden sind, zu minimieren. Also wenn man untergewichtig ist, sollte man Normalgewicht anstreben. Wenn man raucht, sollte man den Nichtraucherstatus anstreben. Wenn man viel Alkohol trinkt, dann sollte man das reduzieren. Wenn man wenig Sport macht, dann sollte man mehr Sport machen. Also letztlich hat natürlich schon viel was einfach mit einer knochengesunden Lebensweise etwas zu tun. Wenn man das Ziel hat, eben langfristig bis ins hohe Alter mobil bleiben zu wollen. Das ist die Basismaßnahme, die wir für alle Patienten machen. Und wir wissen sehr gut, dass man mit diesen Maßnahmen, insbesondere mit körperlicher Aktivität, auch tatsächlich richtig Knochen aufbauen kann und Brüche verhindern kann. Ob man dann noch zusätzliche Medikamente geben muss, dazu muss man sich irgendwann mal zu einem Arzt oder einer Ärztin begeben und muss sich, glaube ich, da mal durchchecken lassen. Und dann kann man das Risiko, das individuelle Risiko für weitere Brüche berechnen und dann kann man auch medikamentöse Therapien einleiten.
Wenn so eine gesicherte Osteoporose vorliegt, kann ein Arzt ja auch Vitamin-D-Präparate verschreiben. Was bringt Vitamin D in dem Zusammenhang?
Ja, Vitamin D ist wichtig für den Knochenstoffwechsel. Vitamin D führt dazu, dass das Kalzium, was ja am Ende in den Knochen eingebaut wird, aus dem Darm aufgenommen werden kann. Normalerweise, wenn wir uns normal ernähren mit drei ausgewogenen Mahlzeiten am Tag, wo auch Gemüse und Milchprodukte drin sind, dann haben wir ausreichend Kalzium im Darm. Aber wenn wir nicht genug Vitamin D haben, dann können wir dieses Kalzium nicht aufnehmen und dann geht es uns verloren. Deshalb ist der Vitamin-D-Mangel leider sehr häufig, auch in unseren Breitengraden, weil Vitamin D wird durch die Sonne produziert und wir haben leider nicht so viel Sonnenexposition dieses Jahr, vielleicht schon mehr als an anderen Jahren, aber deshalb fehlt es vielen Menschen an Vitamin D und wenn es an Vitamin D fehlt, dann sollte man eben auch Vitamin D einnehmen.
Also da, wo mehr die Sonne scheint, haben die Leute weniger Osteoporose?
Na, so kann man es leider nicht sagen, weil es leider nur ein Baustein ist. Und wir wollen ja die Leute eigentlich auch nicht in die Sonne schicken, weil sie wissen, UV-Exposition macht wieder Hautkrebs. Insofern ist es, man muss es einfach so hinnehmen, dass der Vitamin D-Mangel sehr häufig ist, zum Teil auch bei jungen Menschen, und dass es relativ simpel ist, Vitamin D einzunehmen. Vitamin D ist super günstig, in jedem Drogeriemarkt erhältlich, und wir sind ja eigentlich sehr gegen Nahrungsergänzungsmittel, weil das die Menschen eigentlich nur wahnsinnig macht und viel Geld kostet. Aber die Vitamin D-Supplementierung, wenn ich einen Risikofaktor für Osteoporose habe oder sogar eine Osteoporose habe, sollte die absolute Basistherapie sein.
Kann ich denn meine Knochen nicht auch messen, um zu gucken, wie das so um die bestellt ist, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen?
Ja, also wir empfehlen das dann zu machen, sobald man in ein fortgeschrittenes Lebensalter gekommen ist. Also in der aktuellen Leitlinie empfehlen wir, ab dem 70. Lebensjahr das für alle zu machen. Und ab dem 50. Lebensjahr, wenn irgendeine Risikokonstellation dazukommt. Und die klassische Situation ist, wenn Sie 50 oder 52 oder 55 sind, im Winter bei Glatteis stürzen und sich den Unterarm brechen, dann haben Sie praktisch das Alter plus den Risikofaktor, und dann sollten Sie mal nachgucken, was da los ist.
Ja, und wer bei der Heimatkrankenkasse versichert ist, der wird bei den Kosten für die Messung im DXA-Verfahren noch unterstützt. Bis zu 50 Euro sind da drin. Könnt ihr im Rahmen des Gesundheitskonto verrechnen. Ja, das ist etwas, was die Heimatkrankenkasse als zusätzliche Vorsorgeuntersuchung anbietet. Geht damit deutlich über den gesetzlichen Leistungskatalog hinaus. Bereits ab 18 Jahren können Versicherte der Heimat individuelle Leistungen flexibel für eine oder mehrere Vorsorgeuntersuchungen verwenden. Details dazu findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung zur Folge klickt. Jetzt messe ich meine Knochendichte und dann weiß ich am Ende, dass ich es hab oder nicht hab, oder was bringt mir so eine Messung?
Ja, also wenn die Knochendichte-Messung sehr schlecht ausfällt, dann wissen Sie, dass Sie es haben. Wenn sie gut ausfällt, dann kann es leider auch sein, dass sie falsch gut ist. Insofern, die Knochendichte-Messung ist nicht alles. Also was eigentlich wichtiger wäre oder zumindest genauso wichtig ist, ist eben diese Risikofaktoren, die ich angesprochen habe, abzuklären. Das würde eine osteologisch versierte Ärztin oder Arzt machen. Kann man aber im Prinzip auch selber machen, weil die Leitlinie ist offiziell verfügbar. Man kann da gucken, was sind die 32 Risikofaktoren für Osteoporose und habe ich da welche davon? Und wenn ich da welche davon habe, dann weiß ich schon selbst als Patientin oder Patient, dass ich da ein Risiko habe. Wir wollen jetzt vom Dachverband Osteologie eine Patientenleitlinie entwickeln, die möglichst bald hoffentlich fertig wird, damit auch Patienten praktisch letztlich laienverständliche Literatur zur Verfügung haben und sich jetzt nicht in die Leitlinie einklinken müssen, die eigentlich für Ärztinnen und Ärzte geschrieben ist.
Ja, in dem Zusammenhang würde ich gerne mit Ihnen über Behandlungsprogramme sprechen, da Stichwort DMP.
Ja, genau, das Disease Management Programm startet ja jetzt in einigen Bundesländern, hoffentlich bald in allen Bundesländern. Das gibt es ja für andere Krankheiten auch schon. Da geht es um chronische Erkrankungen, wo man das Gefühl hat, dass sie in der Fläche nicht so richtig gut versorgt sind. Und wir wissen das von der Osteoporose. Und dort versucht man den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten Anreize zu geben, sich intensiv um diese Patienten zu kümmern, die zu schulen, mit denen zu sprechen, denen zu erklären, was die Lebensstiländerungen sind, die sinnvoll sind, die ihnen die Medikamente in Ruhe erklären und gucken, dass sie die auch einnehmen. Und dieser Mehraufwand, der einfach vorhanden ist für solche chronischen Erkrankungen, der wird halt in diesen Disease-Management-Programmen für die Ärzte auch rückvergütet, was einfach notwendig ist, damit sie diese Zeit auch für solche Krankheiten investieren. Und da laufen jetzt die ersten Programme an. Also auch da müssen Sie gucken, wie das da bei Ihnen regional ist. Es ist leider von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich.
Und da geht es dann darum, dass man als Patientin, als Patient überhaupt die Möglichkeit hat, alles in Anspruch zu nehmen, was es so gibt? Oder wie muss ich das verstehen?
Nee, Sie haben sowieso als Patientin oder Patient den Anspruch, alles in Anspruch zu nehmen. Das sind alles Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Also den Anspruch haben Sie schon. Es hat sich halt nur gezeigt, dass Sie wissen, das Problem um die Hausärzte und dass es überall Mangel gibt und so weiter. Und man muss natürlich schon gucken, dass die Hausärzte und die Patienten dort in einem Programm, deshalb ist es ein Disease Management Programm, in einem Programm über die Zeit zusammenarbeiten und sagen, ja, ich bin doch Teil dieses Programms und was gibt's Neues, und dass man genau weiß, wer welche Rechten und Pflichten hat und sich da auch aufeinander einspielt. Das ist der Sinn dieses Programmes, dass man zusammen viele Jahre verbringt im Sinne der Patientinnen und Patienten.
Und das ist ja jetzt noch nicht überall. Also wie ist denn der Unterschied? Also wenn ich bin jetzt in NRW beispielsweise, da habe ich das jetzt noch nicht. Und dann werde ich jetzt in der Behandlung, bin ich dann benachteiligt? Oder wie muss ich das dann verstehen, wenn Sie sagen, das ist jetzt nur ein Programm, also um es nochmal greifbarer für die Patientinnen und Patienten zu machen?
Ja, aus meiner Sicht würde ich schon sagen, dass es ein gewisser Nachteil ist, wenn in Ihrem Bundesland so ein Programm nicht angeboten wird, weil Sie halt dann die Chance haben, das ist halt dann alles strukturiert. Ja, Sie können das natürlich auch alles auf eigene Faust machen, aber als Laie in diesem Gesundheitssystem, wer ist denn jetzt der Doktor, Sie haben es ja angesprochen, der die Knochendichte misst in meinem in meiner Stadt, wer ist denn der, also man braucht eine einmalige Blutuntersuchung, wer macht denn bei die Blutuntersuchung, die macht meistens nicht der Orthopäde, die macht meistens der Hausarzt, wer redet mit mir denn über die Risikofaktoren, wo kann ich denn zur Krankengymnastik hingehen, gibt es eine Reha-Sportgruppe für Osteoporose, gibt es einen Schmerztherapeuten in meiner Umgebung, das alles selber rauszufinden ist natürlich schwierig, muss man sagen, aber möglich. Und dieses Programm versucht halt, die Versorgung der Patientinnen und Patienten einfach zu verbessern.
Ja, dann, das klingt gut, das möchte ich gerne haben. Ja, Sie haben jetzt für noch Blutuntersuchung angesprochen. Was bringt die? Kann man da im Vorfeld irgendwas rausfinden oder die Krankheit diagnostizieren?
Nein, die Blutuntersuchung ist dafür da, eben rauszufinden, ob es denn andere Ursachen gibt. Also die meiste Osteoporose ist ja postmenopausal, aber gerade bei Männern ist die Blutuntersuchung extrem wichtig, weil ja Männer keine Osteoporose haben sollten eigentlich. Und wenn sie doch eine haben, dann muss man im Blut einfach nach anderen Ursachen, muss man gucken, ob die Nebenschilddrüsenfunktion in Ordnung ist, ob die Nierenfunktion in Ordnung ist, ob die Schilddrüse richtig funktioniert, ob eine Entzündung vorhanden ist. Und deshalb muss man Blut abnehmen. Eigentlich bei allen Patienten mit Erstdiagnose Osteoporose muss man einmal Blut abgenommen haben. Aber da geht es eher um Ursachensuche und nicht, dass man aus dem Blut eigentlich die Osteoporose diagnostizieren kann.
Und wenn ich sie dann diagnostiziert habe, kann ich aber immer noch mit gesunder Ernährung und Sport dem Ganzen vorbeugen, dass es nicht noch schlimmer wird?
Absolut.
Gut, dann fassen wir jetzt zum Ende nochmal zusammen. Was kann ich tun, damit es mich nicht betrifft, beziehungsweise wenn es mich betrifft, wie kann ich das irgendwie, wie kann ich dagegen wirken?
Sie können versuchen, möglichst gesund zu bleiben, überhaupt gesund zu bleiben, also gesund zu leben, weil eben, wie gesagt, auch andere Krankheiten, also auch Diabetes ist ein Risikofaktor. Also Sie können, es nützt überhaupt, gesund zu leben. Dann sollten Sie sich kalziumreich ernähren. Kalziumreich heißt, dass Sie eben auch mal Käse essen und auch grünes Gemüse essen. Dass Sie ausreichend Vitamin D zu sich führen. Leider ist die Kapazität der Haut, nimmt mit dem Alter ab, Vitamin D zu produzieren. Also wenn Sie überhaupt überlegen, irgendein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, dann nehmen Sie Vitamin D 800 Einheiten pro Tag ein. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, körperlich aktiv zu bleiben. Wir empfehlen ja vor allem Dinge, die sich auf Muskelkraft beziehen, also Sie sollen ruhig Krafttraining machen, das kann auch Yoga sein oder Pilates, das muss jetzt nicht im Fitnesscenter sein, aber irgendwas, was die Muskeln beansprucht. Wir empfehlen Erschütterungen, also gehen Sie lieber die Treppe statt dem Aufzug, und zwar die Treppe bergab, die hilft dem Knochen, bergauf ist sie ja gut fürs Herz-Kreislauf-Training, also benutzen Sie nie den Fahrstuhl, aber treppab wäre praktisch das Training für den Knochen, oder jede andere Erschütterung, also auch Laufen oder Joggen würde das unterstützen. Dann würden wir uns Balance wünschen, weil wir im hohen Alter letztlich die Sturzgefahr mindern wollen, also auch jede Sportart, die irgendwas mit Balance zu tun hat, wird Ihnen helfen, irgendwie später glücklich und zufrieden alt zu werden.
Gut, gut. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Jetzt weiß jeder, was so seine Aufgabe ist, damit es einem am Ende nicht schlecht geht. Mehr Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Ja, ich danke Ihnen.
Ich bedanke mich. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss. Tschüss.